vorhin nach dem Gebet kurz was nachgelesen im Römerbrief. Dabei sind mir jetzt ein paar Verse ins Auge gefallen, die so als Vorwort passen zu dem, was ich für heute jetzt vorbereitet habe. Gerade weil wir viele Gäste unter uns haben, denen die letzte Woche fehlen, möchte ich doch einfach das mal vorlesen. Und zwar, ich lese, wer seine Bibel dabei hat, kann gern mitlesen. Im Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 18. Überschrieben ist es bei mir in der Lutherbibel von 1912 mit der Überschrift Hoffnung für die ganze Schöpfung. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Damit auch die Schöpfung frei werden, wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in den Wehen liegt bis jetzt, aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen nun wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich habe die Verse in den letzten 20 Jahren sicher mehrere hundert Mal gelesen. Doch so angesprochen wie heute hat es mich noch nie. Woran liegt es? Wir machen ja seit mehreren Wochen so eine tiefen, schärfen Betrachtung des Vaterunsers, wenn ich es mal so nenne. Einfach, dass das Gebet, wir kennen das ja alle aus der Kirche. Ich weiß nicht, wie es den meisten geht unter euch, Aber ich habe viele Zeugnisse gehört, die sagen, ja, das Vaterunser, wenn sie das anfangen zu beten, da schaltet das Gehirn ab und man fällt so in den Automatismus. Man denkt nicht mehr über das nach, was man da betet. Aber genau darin liegt doch der Segen. Wir müssen Zeit nehmen, das zu vertiefen, um einfach die Gottzentriertheit in unser Gebet hineinzukriegen. Schließlich ist Gott das Zentrum unseres Lebens oder möchte das Zentrum unseres Lebens sein. Und darin soll uns auch das Vaterunser behilflich sein, das immer wieder zu betrachten. Heute haben wir den Teil 6. Wer in den anderen 5 Teilen Interesse hat, kann mich gerne ansprechen. Die gibt es als Tonaufzeichnung sowie auch in Textform. Überschrift heute ist Erlösung vom Bösen. Das heutige Thema bringt uns zu der Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte, die hat 2 Seiten. Eine, wo wir Gott bitten, uns zu beschützen, und die andere, wo wir Gott bitten, uns zu erlösen. Erlösen im Sinn von erretten. Nachdem wir in der vorherigen Bitte um die Erlösung von der Schuld, der Sünde gebetet haben, beten wir jetzt um die Befreiung von der Macht der Sünde. Brauchst du Erlösung von der Macht der Sünde? Spürt jemand die Macht der Sünde in seinen Gliedern? Ist nicht Jesus für die Sünde am Kreuz gestorben und hat es ein für alle Mal erledigt? Warum sagt Paulus in Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Warum ruft er verzweifelt, wie wir in Römer 7, Vers 24 lesen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Wir sehen daran also, dass wir schon noch eine Not haben mit der Macht der Sünde, mit der Kraft des Bösen. Wenn wir nur Vergebung begehren und nicht die Erlösung von Sünde, dann wäre das ein Hinweis drauf, dass unsere Buße bei unserer Hinwendung zu Christus nicht echt war. Die Vergebung der Sünde, die soll ein Eingangstor sein, das uns zu einem heiligen Leben führt. Und nicht dazu, dass wir die Gnade Gottes ausnutzen. Und genau das tun wir, wenn wir im Wissen um die Vergebung der Sünde, die wir auch in Zukunft noch tun werden, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Aber Jesus hat die gesehen, denn Jesus war auch Gott. Bei ihm gibt es keine Zeit. Er sieht den Tag unserer Geburt und den Tag unseres Todes. Und er ist auch für die Sünde am Kreuz gestorben, die wir noch in Zukunft begehen werden, von denen wir nichts wissen. Noch nichts wissen. Macht es uns eine Not, diese gefallene Natur in uns zu haben? Oder nutzen wir die Gnade, die wir haben, als Freibrief zu tun und zu lassen, was wir wollen? Nicht unwillentlich zu sündigen, das wäre schlimm. Aber wenn wir nicht unter unserer gefallenen Natur leiden, die uns immer wieder zu Fall bringt, verfehlen wir am Ende doch das Ziel. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist Harmonie mit Gott. Im Einklang mit Gott durch seinen Geist einfach zu leben. Ein siegreiches Leben zu führen über die Sünde, das ist das Ziel. Auch hierzu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, denn die ist größer als die Kraft der Sünde, die uns von einem heiligen Leben wegziehen will. Aus uns selbst heraus werden wir das nicht schaffen. Alle Christen, die trachten nach einem glücklichen Leben, aber Jesus sagt, selig sind die reinen Herzens sind. Matthäus 5, Vers 8. Das Wort gesegnet bedeutet auch im übertragenen Sinn glücklich. Was Jesus also gesagt hat, war, dass echtes Glück aus echter Heiligkeit fließt. Wenn der Himmel ein Ort unendlichen Glücks ist, dann nur deshalb, weil es auch ein Ort voll vollkommener Heiligkeit ist. Heiligkeit im Sinne von Harmonie mit Gott. Das ist die Form des Glücks, die sich am besten mit dem Begriff glückselig beschreiben lässt. Viele Christen, die suchen Gott, um in ihrem Leben Kraft zu haben, vieles vielleicht besser zu schaffen zu können. Aber dies sollte wiederum nicht von einem ebenso großen Verlangen nach Heiligkeit getrennt werden. Sonst kann diese Kraft gefährlich sein. Und das ist auch der Grund, warum Gott uns Christen nicht viel von seiner Kraft geben kann, wenn wir nicht dazu vorbereitet sind. Wir würden sie nur ruinieren und zerstören und für eigene Zwecke missbrauchen. Vielleicht ohne das zu wollen. Doch wenn Christus nicht das Zentrum in unserem Leben ist, um das sich unser Leben dreht, dann sind wir es mit unserem Ego, mit unserem Selbst, das im Zentrum unseres Lebens steht. Und Jesus ist nur ein Satellit, der um uns kreist. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wollen wir uns seine Kraft und seinen Segen doch oft nur nutzbar machen für unsere Zwecke. Wir müssen Gott sogar dafür danken, dass er uns nicht all die übernatürlichen Gaben gegeben hat, die wir von ihm erbeten haben. Wir sollten gleichermaßen nach Heiligkeit und nach Kraft verlangen haben. Nur dann sind wir auf der sicheren Seite. Ja, auf der sicheren Seite vor was? Letztendlich auch vor uns selbst. Wie David gebetet hat, Herr, prüfe, ob ich auf gutem Wege bin und prüfe, wie ich es meine. Er war sich selbst nicht sicher und Gott nannte ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, echte Heiligkeit ist das Ergebnis eines Kampfes. Oder sage mal besser, echte Heiligkeit ist die Frucht eines aktiven Christenlebens. Der bequeme Christ, der mit der Zeitung im Fernsehsessel sitzt und sich bequem zurücklehnt und auf einem Bett der Bequemlichkeit in den Himmel getragen werden möchte, der erlangt sie nicht. Nur wenn wir den Kampf gegen unsere eigenen Begierden und gegen Satan kämpfen, werden wir in das Bild des Sohnes verwandelt, von dem wir vorhin gesehen haben. Wir mögen uns dann die Frage stellen, wenn der Teufel für unsere Heiligkeit ein solches Hindernis ist, warum vernichtet Gott ihn dann nicht einfach? Die Antwort darauf ist, dass der Teufel im bestimmten Sinn auch für unser geistliches Wachstum nötig ist. Genauso wie ein Ofen nötig ist, um Gold zu läutern. Nur wenn unsere Muskeln im Widerstand ausgesetzt sind, werden sie stärker. Sonst würde man fett und schlaff bleiben. Genauso ist es im geistlichen Bereich. Wir brauchen Widerstand, wenn wir geistlich stark sein wollen. Und das ist der Grund, warum Gott zulässt, dass Satan uns versucht. Ohne Training können wir keine Meisterschaft gewinnen. Dabei sein ist alles, sagt so mancher. Aber das ist für einen Christ kein sinnerfüllendes Lebensmotto. Der Mensch, der einen leichten Weg durchs Leben sucht, der wird geistlich schwach, schlaff und verarmt bleiben. Er wird nicht in der Lage sein, all das zu tun, was Gott möchte. Aber derjenige, der Belastungen und Prüfungen erfolgreich bestanden hat, der wird stärker und in der Lage sein, den ganzen Willen Gottes zu tun. Ist nicht genau das, was wir wollen. Die Kraft habe, nach dem Willen Gottes zu leben. Das ist was ganz Konkretes, was ein echtes Kind Gottes auszeichnet. Hast du den Willen nicht in dir, dann hinterfrag dich mal, wer ist Jesus für dich wirklich? Darin liegt zumindest ein Grund, warum Gott Satan nicht vernichtet hat. Er wird ihn binden für 1000 Jahre. Mit dieser Zeit werden auch die Menschen die Erfahrung machen, die Menschen, die geboren werden und die Anfechtung durch Satan nicht kannten, dass sie ihn eigentlich gar nicht brauchen zum Sündigen. Das können sie auch ganz gut ohne ihn, weil Satan liefert immer nur das Alibi. Die Verführung zur Sünde, die liegt in unserem Fleisch, in unserer gefallenen Natur. Ist die einprogrammiert? Unsere Zelle, die haben eigentlich so einen Barcode drauf programmiert. Wenn man den liest, da steht drauf, Rebellion gegen Gott. Das zeichnet die gefallene Natur aus. Warum hat Gott einen verbotenen Baum im Garten Eden platziert? Manche denken vielleicht, dass Adam nie gesündigt hätte, wenn Gott den Baum nicht dahingestellt hätte. Aber dieser Baum, der war für Adam notwendig, um heilig zu werden. Das war die einzige Möglichkeit zum Ungehorsam gegenüber Gott. Nicht nur das, es war auch die einzige Möglichkeit für Adam, Gott seine Liebe zu zeigen, indem er zu der Versuchung durch Satan Nein sagt. Es kann also für den Menschen keine Heiligkeit ohne Versuchung gebe. Das ist der Grund, warum Gott dem Satan erlaubte, in den Garten Eden zu kommen. Adam war unschuldig. Aber Unschuld bedeutet nicht Heiligkeit. Adam wäre sein ganzes Leben unschuldig geblieben und wäre nie heilig geworden, wenn er nicht versucht worden wäre. Unschuld ist ein Zustand der Neutralität. Und um von diesem Zustand der Neutralität aus heilig zu werden, musste Adam eine Entscheidung treffen. Er musste Nein zur Versuchung Satans und Ja zu Gott sagen. Ihm vertraue, auch wenn in seinem Fleisch die Versuchung war, dem Satan zu glauben. Nur dann würde er heilig werde. Nur dann hätte er Gott seine Liebe zeigen können. Aber er hat Nein gesagt. Und das ist auch das Risiko, das Gott einging, als er den Mensch mit einem freien Wille geschaffen hat. Das Risiko, dass der Mensch Nein sagt zu seiner Liebe. Und daran ist doch auch die Liebe Gottes offenbar worden, dass er selbst für uns in den Riss getreten ist und in Jesus am Kreuz stellvertretend für die von ihm geschaffene und in Sünde gefallene Schöpfung den Preis zu zahlen für die Verfehlung des Menschen. Weil wie hat er gesagt zu Adam, wenn du von diesem Baum isst, musst du gewisslich sterben. Und das ist ein biblisches Naturgesetz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Den Tod, den wir alle als Damoklesschwert über uns haben. Durch die Tür des Todes müssen wir alle gehen irgendwann. Und wie hat Pfarrer Wilhelm Busch gesagt in seinem Buch Jesus, unser Schicksal, also wer es nicht kennt, wir haben da oben einige Exemplare stehen, es ist absolut lesenswert. Wilhelm Busch hat über den Tod gesagt, er ist eine Tür auf der Straße der Ewigkeit auf dem Weg zu Gott. Und durch diese Tür nehmen wir nichts mit außer unserer Schuld. Egal, was wir zu Lebzeiten an gute Werke gemacht haben, was wir an gute Vorsätze gehabt haben, das bleibt alles vor der Tür zurück. Das heißt, wir brauchen eine Sehnsucht in unserem Herzen nach Vergebung, nach Gnade, bevor wir durch diese Tür müssen. Denn wenn wir ohne Vergebung durch diese Tür gehen, und das ist die wundervolle Botschaft des Evangeliums, dann sind wir verloren. Dass wir verloren sind, ist eine wundervolle Botschaft des Evangeliums. Denn es liefert die Grundlage, dass wir uns ausstrecken nach Gnade. Gnade, die in Jesus ist. Wie Luther gesagt hat, der Glaube ist ein Geschenk, dem Gott demjenigen macht, der bereit ist, es anzunehmen. Und die Gnade ist es, die rettet, keine Werke. Ja, Adam musste versucht werden. Leider sagt er Nein zu Gott. Und daher wurde er ein Sünder und mit ihm die ganze von ihm gezeugte Nachkommenschaft, zu der auch wir gehören. Und darum sagt auch die Bibel, so wie Adam stellvertretend für alle Menschen gesündigt hat, so liegt je in Jesus als dem ersten Adam der neue Schöpfung die Grundlage zur Versöhnung mit Gott. Aber so wie Adam als Individuum zu Gott Nein gesagt hat, so ist jeder von uns eingeladen, die Hand zu ergreifen, die Gott uns in seiner Liebe entgegenstreckt und ein Ja zu seiner Gnade zu sagen. Ja, auch Jesus wurde in allem versucht, genau wie wir. Das können wir nachlesen im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Aber der Unterschied zwischen ihm und Adam bestand darin, dass Jesus immer Ja zu Gott gesagt hat. Um ein vollkommener Mensch zu werden, die Art von Mensch, wie Gott alle Menschen haben möchte, musste Jesus durch die Dinge, die er litt, gehorsam lernen. Das lesen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8 bis 9. Er wurde mit Versuchungen konfrontiert und überwand und wurde dadurch vollkommen gemacht. Das ist der Grund, warum Jesus für seine Jünger mit den Worten betet: Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Johannes 17, Vers 15. Jesus wusste, dass seine Jünger nie heilig werden könnten, wenn sie von allem Druck, allen Prüfungen und Versuchungen verschont würden, denen sie in dieser Welt begegnen werden. Sie mussten zwischen Sünde und Versuchung unterscheiden. Wenn wir plötzlich vor etwas, was wir ganz zufällig sehen, versucht werden, dann ist es keine Sünde. Aber wenn wir damit fortfahren, uns auf das, was uns versucht, zu konzentrieren, zu schauen oder darüber nachzudenken, dann geben wir der Sünde immer mehr Raum. Wir können es gar nicht vermeiden, versucht zu werden. Aber wir können sicherlich die Entscheidung treffen, unsere Augen und unsere Gedanken von dem, was uns versucht, abzuwenden. In Hiob lesen wir, dass er einen Bund gemacht hat mit seinen Augen, nicht nachzusehen jeder Jungfrau. Da finden wir doch genau dieses Prinzip wieder. Gott hält uns nicht für schuldig, weil wir versucht werden. Aber er möchte sicherlich, dass wir der Versuchung widerstehen. So wie Luther gesagt hat: Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen. Aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest in meinem Haar bauen. Du kannst nicht verhindern, dass die Versuchung an dich herankommt. Aber du kannst verhindern, dass sie sich in deinem Verstand festsetzt. Gottes Wort lehrt uns nicht, dass wir uns so vielen Versuchungen wie möglich aussetzen sollen, um zu zeigen, wie stark das wir geworden sind. Nein, wir sollen der Versuchung fliehen. So wie Josef vor der Frau des Potiphar. Paulus weist in 2. Timotheus 2, Vers 22 auch Timotheus an, von den Dingen, die ihn versuchen, zu fliehen. Ja, wir müssen vor allem, was uns von Gott wegführen will, weglaufen. Unsere Einstellung zur Versuchung sollte sein: Ich will mich so weit wie möglich davon fernhalten. Wir sollten nicht wie kleine Kinder sein, die herauszufinden versuchen, wie nah sie an den Rand einer Felsklippe gehen können, ohne hinunterzufallen. Oder wie nah sie an den Rand eines Bahnsteigs stehen können, ohne vom Zug erfasst zu werden. Das ist kein Rat, den unvernünftige Eltern ihrem Kind geben würden. Wir sagen unseren Kindern, dass sie sich so weit wie möglich von solchen Gefahren fernhalten sollen. Und genau dasselbe sagt uns auch Gott. Die Bitte bedeutet in Wirklichkeit: Vater, lass nicht zu, dass mir eine Versuchung begegnet, die für mich zu stark ist. Es ist der Schrei einer Person, die weiß, dass ihr Fleisch schwach ist und die erkennt, dass sie leicht fallen kann. Im Garten Gethsemane sagte Jesus zu Petrus, Jakobus und Johannes: Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus wusste, dass Versuchungen vor ihm lagen, und er versuchte, sie darauf vorzubereiten. Aber statt zu beten, haben sie geschlafen. Als dann Jesus später festgenommen wurde, sind sie geflüchtet und haben sich in alle Winde zerstreut. Petrus hat sogar sein Herr dreimal verleugnet. Sie haben ihn alle im Stich gelassen. Gott ist immer treu und warnt uns im Voraus. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen zu dir spricht: Geh ins Gebet. Wie reagierst du, wenn du solch einen inneren Impuls verspürst? Du machst, wie die Jünger diese Stimme vielleicht ignoriert haben. Und als die Versuchung dann kam, bist du gefallen. Gott hat versucht, dich auf diese Versuchung vorzubereiten, aber du hast nicht gehört. Gott hat uns in seinem Wort eine wunderbare Verheißung gegeben, dass er nie zulassen wird, dass eine Versuchung auf uns zukommt, die für uns zu schwer zu ertragen oder zu überwinden ist. Im 1. Korinther 10, Vers 13. Mit anderen Worten, Gott prüft jeden Test und jede Versuchung vorher, um zu sehen, ob wir in der Lage sind, zu überwinden. Nur dann wird er zulassen, dass uns diese Versuchung begegnet. Ein guter Lehrer wird auch nie eine Prüfungsarbeit für die 9. Klasse und Schüler in der 2. Klasse geben. Er wird nur Prüfungsarbeit vergeben, die auch dem Niveau der Klasse entspricht. Die Tatsache, dass Gott zugelassen hat, dass du einer Prüfung gegenüberstehst, ist ein Beweis, dass du stark genug bist, sie zu überwinden. Gott hat diese Versuchung erlaubt. Er weiß, dass du es überwinden kannst und wird dir sicherlich die Kraft seines Geistes geben, um die Prüfung zu bestehen. Wenn wir Versuchen und Prüfungen auf diese Weise betrachten, da können wir alles überwinden, was auf uns zukommt. Und auch hier sehen wir, wie wichtig das ist, täglich um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten, dass wir die Kraft in uns haben, die wir brauchen, um zu überwinden. Aus uns selbst, wenn wir das nicht schaffen. Gott wirkt durch seinen Geist das Wollen und das Vollbringen seines vollkommenen Willens. So steht es im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Und darin haben wir die Grundlage in der Verheißung Gottes, dass wir im Kampf gegen die Sünde niemals unterliegen müssen. Unserer gefallenen Natur ist es unmöglich, aber in der Kraft des Heiligen Geistes können wir alles überwinden. Ist das nicht Grund genug, dass wir Gott täglich darum bitten? Dem Gebet und führe uns nicht in Versuchung folgt die Bitte: Erlöse uns von dem Bösen. Das Wort erlösen könnte übersetzt werden mit: Ziehe uns zu dir hin. So lautet das Gebet also: Ziehe uns vom Bösen weg zu dir hin. Gott und das Böse ziehen in zwei unterschiedliche Richtungen. Und wir sagen dann: Vater, ich spüre diesen Sog des Bösen in meinem Fleisch, aber lass mich nicht diesen Weg beschreiten. Ich möchte diesem Sog nicht nachgeben, bitte zieh mich hinüber auf deinen Weg. Dieses Verlangen und dieser Hunger, zu Gott hingezogen zu werden, ist eine wesentliche Voraussetzung für ein Leben des Sieges über die Sünde. Ein Grund, warum die Verheißung in Römer 6, Vers 14: Die Sünde wird nicht über euch herrschen, im Leben vieler Christen keine Erfüllung findet, die liegt darin, dass es tief drin in ihrem Herzen keinen ausreichenden Hunger nach der Freiheit von der Sünde gibt. Ich frage dich: Hast du eine Note mit? Wie geht's dir in dem Punkt? Schreist du in deinem Herzen: Oh Gott, Erlöse mich von der Sünde, koste es, was es wolle. Oder denkst du, ah ja, das mit dem Sündigen ist doch nicht so schlimm. Wenn wir beginnen, verzweifelt nach Befreiung zu rufen, dann wird Gott uns nicht nur hören, er wird uns auch erhören. Gott sagt, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia Kapitel 29, Vers 13. Sehen wir es doch einmal in Bezug auf den Heiligen Geist. Einigen von euch, wie ich weiß, ist es wichtig geworden, um die Fülle und Kraft des Heiligen Geistes zu bitten. Parallel lesen wir in Epheser 4, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Wir können also nicht gleichzeitig um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten und weiter munter drauf los sündigen. Das funktioniert nicht. Wenn es uns wichtig wird, näher zu Jesus hingezogen zu werden, was nur durch das Wirken des Geistes geschehen kann, dann muss es uns auch immer wichtiger werden, in der Heiligung zu wachsen. Und darum auch anhalten zu bitten mit Gebet und Flehen. Ist das unser Herzenswunsch, dann wird uns Gott diesen auch sicher erfüllen. Aber zuerst prüft er unsere Herzen, um zu sehen, ob es uns damit wirklich ernst ist. Es ist ein Prinzip der Heiligen Schrift, dass man für irgendwas Wertvolles, das wir von Gott empfangen, zuerst danach hungern und dürsten müssen. Nur dann lernen wir, es genügend zu schätzen. Und daher wartet Gott auch, bis wir hungern und dürsten. Und dann gibt uns Gott, wonach wir wirklich verlangen. Das christliche Leben ist ein Kampf gegen Satan. Und in diesem Kampf hat Satan auch einen Geheimagent direkt in unserem Innern. Das ist unser Fleisch, unsere gefallene Natur. Da unser Fleisch auf der Seite des Feindes ist, wird es alles Mögliche tun, um uns davon abzuhalten, im Kampf gegen Satan effektiv zu sein. Vergesst es bitte nie. Das ist auch der Grund, warum wir noch völlige Erlösung vom Fleisch verlangen haben müssen, wenn wir Satan überwinden wollen. Es gibt Christen, die beten, oh Gott, beschütze mich vor allem Bösen, das der Teufel und andere Leute mir antun wollen. Aber sie füttern die ganze Zeit über ihr Fleisch, sprich den Agenten des Feindes, indem sie ihm immer alles geben, was er möchte. Sich wegreißen lassen von jeder Begierde, die in ihrem Herzen entsteht. Da stimmt doch dann was nicht, oder? Lasst uns zuerst nach Befreiung von unseren fleischlichen Begierden trachten. Dann wird es für uns etwas Einfaches sein, Satan zu überwinden. Dann werden wir feststellen, dass uns nichts Böses von Menschen oder Dämonen antasten kann. Wenn du ein Verlangen hast, von Sünde frei zu sein, dann verspricht Gott, dass alles, was dir zustößt und begegnet, dir zum Besten dienen wird. Vorhin habe ich es vorgelesen. Beachte auch, dass unser Gebet bei dieser Bitte nicht lautet, erlöse mich, sondern es heißt, erlöse uns. Es heißt, erlöse meinen Bruder oder meine Schwester und mich vom Bösen. Erlöse uns, Vater. Ja, wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander, um vom Bösen erlöst zu werden. Prediger 4, 9 bis 10 steht, so ist es ja besser zu zweien als allein. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt. Und das ist der Grund, warum der Teufel versucht, Christen zu trennen und zwischen ihnen Spaltungen zu verursachen. Das ist auch der Grund, warum er in die Ehe hineinfunkt und Mann und Frau versucht auseinanderzubringen. Es ist Satan, der kleine Missverständnisse sät und verursacht. Er bringt eine Person was dazu zu glauben und die andere Person etwas anderes zu glauben. ohne dass etwas Ernstes passiert ist, entzweit die beide dann der Widersacher. Ja, Satan ist erfolgreicher Regisseur im Kopfkino. Das kennen wir alle. Satan weiß, dass nachdem er Christen erstmal entzweit hat, es für ihn leicht ist, den Einzelnen zu Fall zu bringen. Solange sie vereint sind, kann er das nicht tun. Daher versucht er, sie zu trennen. Nachdem er damit Erfolg hatte, jeden Christen dazu zu bringen, für sich selbst zu leben, ohne sich um den anderen zu scheren, wird es dann nicht mehr lange dauern, bis sie auch ihre Wirksamkeit für Gott verloren haben. Und das ist was, von dem ist unser Zeitgeist im Moment gezeichnet. Wir leben in einer übertriebenen, ja, Schizoidisierung unserer Gesellschaft, mehr Egoismus, jeder denkt an sich selbst. Wir alle gehen in Oberflächlichkeit unter. Und darin wird die biblische Prophetie erfüllt, die für diese Tage gesagt ist, dass die Liebe unter vielen erkalten wird. Wir müssen uns dieser Prophetie, dieser Erfüllung der Prophetie nicht zur Verfügung stellen. Wir dürfen Gott um seinen Heiligen Geist bitten, dass wir erkennen, bei uns zu beginnen und uns dem Widersacher nicht zur Verfügung zu stellen. Wir müssen anerkennen, dass wir nur einen einzigen Feind haben. Und das ist der Widersacher. Kämpfen wir daher nicht gegeneinander. Beten wir lieber füreinander. So wünsche ich nun uns allen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes zunehmen, damit wir immer mehr in der Heiligung und der Liebe wachsen dürfen, um Jesus mit unserem ganzen Leben zu verherrlichen. Lasst uns solche Menschen werden, aus denen Ströme lebendigen Wassers fließt, dass wir andere erbauen und erquicken können, die einsam sind, die Sehnsucht nach Harmonie haben. Harmonie mit Menschen, die uns auch dazu führt, in Harmonie mit Gott zu leben. Lasst uns zum Abschluss noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gnade, die uns in die Harmonie mit dir, in Harmonie mit dem Vater ziehen möchte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Je mehr wir über diese Dinge nachdenken, umso mehr müssen wir doch erkennen, dass wir aus uns selbst rein gar nichts tun können. Egal was, wir brauchen dich dazu. Darum steht geschrieben, wir müssen abnehmen und du musst zunehmen. Hilf uns, dass wir nicht weiter selbst bestimmen wollen in unserem Leben, sondern dass wir dich immer mehr im Zentrum unseres Lebens, unseres Denkens und Handelns zulassen. Herr, erfülle uns täglich neu mit deinem Heiligen Geist, dass du es in uns vollbringen kannst. Denn unser Fleisch vermag es nichts. Wie wir das jetzt erfahren haben, unser Fleisch bewirkt eher das Gegenteil. So wollen wir keine passive Christen sein, die sich treiben lassen, sondern wollen deine Einladung annehmen, den täglichen Kampf des Glaubens zu führen, was nicht gegen unser Fleisch ist, sondern gegen den Widersacher. Herr, erwecke in uns deinen Heiligen Geist zum Leben, dass er uns in die Gemeinschaft mit dir zieht, uns der Sünde überführt und in deine Gegenwart ins Licht stellt, wo wir das erkennen dürfen, uns mit deinem Auge sehen dürfen und im Licht deiner Liebe vor dir auf die Knie gehen dürfen, um dir unser ganzes Leben, das manchmal ein Scherbenhaufen ist, hinzulegen. Du bist, der alles neu machen will. Du bist, der mit seiner Auferstehungskraft in uns auferstehen will, zu neuem Leben, das dich verherrlicht. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, Herr. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, für diese tolle Predigt, die wir uns jetzt heute anhören dürfen. Das hat wirklich, also zu mir hat es auf jeden Fall gesprochen. Ich hoffe, zu jedem anderen auch. Und Ja, danke, dass du uns auch in deinem Wort so ganz deutlich sagst, dass du uns nur Prüfungen zumutest, die wir auch schaffen können. Ja. Dass man einfach ja auch den Glauben dann an dich hat und das Vertrauen einfach behält oder weiß, wenn eine Prüfung kommt, dass du da auch Bescheid weißt und dass du hinter uns stehst und dass wir das auch schaffen können und unser Glauben dann auch stärker wird. Und danke für diesen super tollen sonnigen Tag, den du uns heute jetzt wieder geschenkt hast. Das schenkt wieder viel Energie, Vitamin D tanken und ja, bitte hilf, dass sich jeder aus der Predigt heute auch was mit nach Hause nimmt und auch für sich selber dann auch umsetzt. Und ja, bitte nimm die unnötige Erkältung von mir weg. Ich habe es jetzt irgendwie schon vor 4 Wochen gehabt und jetzt schon wieder. Bitte helf einfach, dass das weggeht und dass ich mich auch wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann, auch auf dich. Danke, Herr Jesus.
Amen.
Amen. Ja, Herr, lass uns Täter sein, Herr. Lass uns nicht nur hören und rausgehen und wieder vergessen, Herr, sondern dass dein Wort sich wirklich doch tief in unsere Herzen gräbt, Herr, dass wir gar nicht anders können, Herr, als das zu tun, was du von uns willst. Herr, hilf uns. Ich bitte dich, Herr, erleuchte uns mit deinem Licht, mit deinem Geist. Herr, ich danke dir dafür, dass das Gebete sind, die du auch erhören wirst. Herr, du erhörst sie jetzt schon. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Und ja, auch ich bitte dich jetzt um Segen und Heilung auch für Patricia, dass du die Erkältung wegnimmst, Herr, dass es jetzt weggeht, dass sie wieder mit neuer Kraft, Herr, in die Arbeit gehen kann, Herr. Und Herr, du kannst alles, Herr. Ich lege dir Patricia hin, halt deine Hände schützend über sie, Herr. Und auch über Alex, Herr. Und ich bitte dich da auch um Frieden, Herr, für die Familie, Herr, für die Eltern. Und ja, Herr, dass du mit deinem Segen dort bist, dass du die beiden wirklich ein Licht sein lässt für dich, Herr. Und dass sie Frieden hineintragen in die Familie, Herr Jesus. Erweich du die Herzen, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen, Herr, du kannst alles. Ich lobe und preise dich, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Danke, Herr, dass du uns die Sünden wegnimmst. Und danke, Herr, dass du uns jeden Tag, wenn wir dich darum beten und den Heiligen Geist auf uns schickst, dass wir jeden Tag, wie gesagt, der Versuchung noch widerstehen können, dass wir unsere Sünde, die wir gemacht haben, auch in Zukunft vielleicht noch machen werden, dass du trotzdem für uns da bist und uns zu einem besseren Menschen machen willst und zu dir ziehst. Danke, Herr.
Amen. Amen.
Herr Gott, wir legen diese neue Woche dir zu Füßen. Halleluja. Sei du mit uns nach dem, was wir gehört haben. Ja. Lass uns lernen, auf dich zu blicken. Halleluja. Dass wir nicht abgelenkt werden. Und wenn wir abgelenkt werden, gib uns Kraft zu widerstehen. Halleluja. Herr, wir preisen dich, Herr. Du hast dein Blut nicht umsonst vergossen, Herr, sondern du hast es uns gegeben, Herr, dass wir uns da verbergen dürfen, Herr, und dass wir die Kraft deines Blutes in Anspruch nehmen dürfen. Heiland, wir preisen dich. Du willst nicht, dass wir Sünden begehen, Heiland. Wir wollen es auch nicht, Heiland, aber lass dieses Wollen auch zu Taten werden. Halleluja. Herr, dass wir keine Sünde begehen. Das scheint unmöglich, Herr. Und wahrscheinlich ist es auch unmöglich. Aber Herr, wir können es reduzieren mit deiner Kraft, durch deine Hilfe, mit deiner Unterstützung. Halleluja. Herr, wir preisen dich. Wir legen alles in deine Hände. Gesegnet sind wir durch deine Anwesenheit. Danke. Amen.
Amen. Amen.
Erführe und leite uns. Und zeig uns den richtigen und wahren Weg. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, mal binde dich jetzt auch noch um die Gnade für die Woche, die vor uns liegt, wenn wir jetzt auseinandergehen. Herr, schenke uns schlaflose Nächte über das, was wir gehört haben, damit wir nachsinnen über dein Wort und du zu deinem Ziel kommst und uns Friede geben kannst in unsere Seele über die Frage, die uns den Schlaf rauben. Herr, ich bitte dich um die Gnade für jeden Morgen neu, die du verheißen hast in deinem Wort, Lass uns nach der ausstrecken, nach der Gemeinschaft mit dir, wo wir alles empfangen und den Tag über bestehen können. Dass wir sagen können am Abend, hey, egal was uns passiert ist, es war ein guter Tag, denn es war ein Tag an deiner Seite. Das heißt nicht, dass der Tag immer gut verläuft aus unserer Auge. Aber wenn wir mit dir zusammen den Tag besprechen, gehen wir nirgends hin, wo deine Füße nicht vorher schon waren und alles vorbereitet haben. Dann haben wir auch den Frieden anzunehmen, was immer uns begegnet. Und diesen Frieden, der jeden Verstand übersteigt, wie du mit deinem Wort versprochen hast, bitte ich dich für jeden von uns, jeden Morgen neu. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ist schon spät.